Und heute ist ja der Sonntag vor Ostern, auch Palmsonntag genannt. Und das ist ein interessantes Wort, Palmsonntag. Das kommt daher, dass wir heute daran denken, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und dort eine ganz große Offenbarung über Jesus ausgegossen wurde, dahingehend, dass er der König ist. Und die Leute in Jerusalem, sie haben vor Jesus, als er nach Jerusalem eingezogen ist, Palmenzweige niedergelegt als Zeichen der Ehre. Und deswegen nennt man das, weil wir heute daran denken, den Palmsonntag. Und als Jesus nach Jerusalem gegangen ist, dann hat er das getan, weil dort das Passafest gefeiert wurde. Und wie wir heute in der Begrüßung schon gesagt haben, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Er hat es hingegeben und es war sein Weg nach Jerusalem. Das war sein Weg, um dort am Kreuz zu sterben. Das ist dort passiert im Rahmen dieses Passafestes als Opfer für die ganze Welt, für die ganze Menschheit, für alle die, die es glauben, annehmen, damit sie ein ewiges Leben haben. Und da ist Jesus hingezogen nach Jerusalem, weil das Fest wurde so in Jerusalem gefeiert. Dort stand der Tempel. Und ganz Israel, alle gläubigen Israeliten sind dort nach Jerusalem gezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Dass da Tage im Jahr waren, wo so viele Leute aus Israel nach Jerusalem gezogen sind, um dort das Passafest zu feiern. Und die Anzahl der Einwohner in Jerusalem in kurzer Zeit um eine Großzahl angestiegen ist. Und alle Herbergen waren voll. Und auf dieser Reise, die die Leute unternommen haben durch Israel nach Jerusalem, da ist etwas passiert mit den Leuten. Das war nicht nur ein anstrengendes Ding. Das war nicht nur, oh, jetzt müssen wir aber hier stundenlang, tagelang durch Israel unterwegs sein und wir latschen hier durch die Landschaft und Mann, wann sind wir endlich da? Sondern dieser Weg war schon Anbetung für die Leute. Dieser Weg war schon eine Zeit, in der die Israeliten Gott gesucht haben, Gott begegnet sind, Gebete gesprochen haben. Und da gibt es Bibelstellen aus den Psalmen, die nennen sich Wallfahrtslieder. Man nennt das Wallfahrt, wenn die Leute damals nach Jerusalem gezogen sind, durch ganz Israel hindurch. Da gibt es Psalmen, die sind nur dafür geschrieben, dass man sich während dieser Reise, während dieser Zeit auf Gott ausrichten kann. Und die wurden zitiert, die wurden gesungen. Und die Psalme vom Text her, die legen immer den Fokus auf Gott. Immer sofort, schon in den ersten Versen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, wovon mir Hilfe kommt. Gepriesen sei der Herr, der mir hilft aus meiner Not. So geht das, ein Psalm nach den anderen. Und das hat dazu geführt, dass die Herzen schon völlig auf Gott eingestimmt waren. Und so sind die in das Passafest reingezogen und haben dort das gefeiert. Und unser Leben gewissermaßen ist ähnlich. Unser Leben ist auch wie so eine Reise. Wie so eine Reise nach Jerusalem, möchte ich jetzt mal so einfach bildlich sagen. Wir sind in unserem Leben auch unterwegs. Aber das soll nicht eine Last sein, und es soll nicht irgendwie sinnlos an uns vorbeiziehen, bis endlich wir irgendwie ein Ziel erreicht haben, was wir uns für unser Leben gestellt haben oder bis wir dies und jenes auf unserer Liste abgehakt haben, sondern in dem Sinne zählt tatsächlich der Spruch, der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg, jeden Tag ist die Zeit, wo wir Gott begegnen sollen. Und das ist ein gesegnetes Leben, wo wir in jeder Phase unseres Lebens, durch die wir gehen, wie die Wallfahrtspsalmen, an jedem Punkt der Reise durch Israel, dass wir dort Gott loben können. Und dass keine Phase unseres Lebens vorbeigeht, auch nicht eine, die schwer ist, wo unsere Lippen versiegelt sind und wo unser Herz hart ist und wir Gott nicht mehr loben können, weil wir unseren Blick auf anderes ausrichten, auf Sorgen und Ängste und Schmerz oder irgendetwas, Gefahren, die unser Herz völlig vereinnahmen. So, es geht darum, auf dem Weg auf Gott ausgerichtet zu sein schon, uns so Gott zu loben, uns so Gott in unserem Leben entgegenzugehen. Und da war einiges los. Und einige sind sogar schon eher da gewesen in Jerusalem. Das lesen wir im Bericht von Johannes. Da waren einige, die waren schon eher dort in Jerusalem, um sich zu reinigen, also um sich richtig intensiv auf dieses Fest vorzubereiten, richtig Gott zu suchen. Und da heißt es, dass sie Fragen stellen. Wo ist Jesus? Wird Jesus auch zum Fest kommen? Sie erkundigen sich, sie sind aufgeregt, sie sind dort mit Erwartungen. Und ja, Jesus kommt. Und ja, er zieht ein. Und er wird empfangen mit einem Lob, er wird empfangen mit diesen Ehrerbietungen, mit diesen Palmen. Und für uns ist es wichtig, dass wir Jesus in unserem Leben auch so empfangen. Dass Jesus in unserem Leben auch dieses Lob und diese Ehre bekommt, wie wir das an Palmsonntag gedenken. Und der Ort des Lobes ist nicht Jerusalem allein, sondern Jesus hat ein Werk getan, das viel größer ist. Jesus hat gesagt, dass jetzt die Zeit ist, wo die wahren Anbeter aufstehen und Gott anbeten in Wahrheit und Geist. Unabhängig von einem Ort, unabhängig von dem Tempel, sondern Jesus zieht ein, wie nach Jerusalem, aber er zieht ein in unsere Herzen. Und dort wollen wir ihm diese Ehre geben als König. Dort wollen wir ihm diese Ehre geben als Gott. Das soll er in unserem Herzen vorfinden. Da sollen diese Haltungen der Ausrichtung auf Gott und des Lobes Gottes sein. Warum? Weil er würdig ist. Weil er das verdient hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und aus diesem Text können wir ein paar Schlüssel herausziehen, die wichtig sind, wenn wir mit dem Ziel durchs Leben gehen, dass wir Jesus auch so empfangen wollen, unser Leben lang. Wenn wir auch Jesus loben wollen, wenn wir auch ihm diese Haltung der Ehre entgegenbringen wollen, da können wir etwas aus dem Text ziehen, aus dem Predigttext aus Johannes 12, ab Vers 12. Ich möchte uns das lesen. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie die Palmenzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in den Heiligen Schriften steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen, doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Wow. Wenn wir uns das vorstellen, ja, dass Jesus so diesen Empfang bekommt und dass dort eine Atmosphäre des Glaubens war. Und das ist mein erster Punkt. Ja. Wir müssen erkennen, dass Jesus würdig ist. Weil da ist etwas in der Menschenmenge passiert in Jerusalem, dass sie erkannt haben, auf eine ganz besondere Art und Weise, dass Jesus würdig ist, dieser König zu sein. Dass Jesus würdig ist, dass man ihm Hosanna zuruft, was heißt, Herr, hilf doch. Aber es ist auch ein Ausruf der Ehrerbietung für den König. Das ist eine Proklamation, die sie gemacht haben, du bist der König Israels. Und es muss etwas mit dieser Menschenmenge passiert sein, dass die erkannt haben, Jesus ist das. Und er ist würdig, dass wir das tun. Und er ist würdig, dass wir ihm entgegenziehen und die Palmenwede vor ihm hinlegen, dass wir für ihn singen und dass wir ihn loben und dass wir all das tun. Und dann heißt es hier in dem Text, dass dort viele Leute waren, die dabei waren, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und sie haben das erzählt. Sie haben von diesem Wunder erzählt und Glauben machte sich breit. In der Überlieferung aus dem Lukas-Evangelium, da lesen wir nicht nur von dem Wunder über Lazarus wurde erzählt, sondern viele Zeichen und Wunder wurden in Jerusalem weitererzählt und davon wurde gezeugt. Und man muss sich das vorstellen, dass Jesus ja es war eine kurze Zeit eigentlich, 3 Jahre, aber einen Dienst hatte in Israel und dort Zeichen und Wunder getan hat, Leute gelehrt hat. Alle, die ihn gehört haben, haben gemerkt, er spricht wie jemand mit großer Autorität. Und das, was er sagt, das tut uns gut und das setzt uns frei. Innerlich, auch äußerlich. Heilungen sind passiert, Dämonenaustreibungen sind passiert. Und da waren so viele Zeichen und Wunder im Raum Israel passiert, an verschiedenen Orten. Jesus ist ja von Stadt zu Stadt gezogen und von einer Gegend auch in die andere. Und da kommen sie alle aus den Städten und Gegenden, alle auf einmal nach Jerusalem und erzählen die Zeichen und Wunder, erzählen von dem, was Jesus gemacht hat. Und jeder kennt jemanden. Israel ist ja nicht groß. Und noch heute erzählen die Leute, dass das so ein bisschen so ist, wie jeder kennt irgendwo jemanden. Das hören wir von der Missionarin Chrissy, die wir haben in Israel. Jeder kennt irgendwo jemanden. Das ist sehr familiär. Und jeder in Jerusalem kennt jemanden, der Jesus irgendwie gesehen hat, wie ein Zeichen und Wunder tut. Jeder kennt jemanden, der im Herzen berührt ist und dessen Zeugnis, also das, was er erzählt, vertrauenswürdig ist. Und ein Glaube steigt auf, eine Atmosphäre des Glaubens und eine Erkenntnis darüber, wow, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, Jesus ist wirklich der König Israels, der lange von den Propheten angekündigt wurde. Denn der König, über den wurden Verheißungen, Prophetien gesagt, die am Leben von Jesus erkennbar waren. Diese große Kraft und Autorität, mit der er das Volk gelehrt und befreit hat, zum Beispiel. Eine Prophetie steht hier drin, dass er kommt auf einem Esel reitend und so nach Jerusalem einzieht. Auch das eine Prophetie, die er erfüllt hat. Aber auch die Art und Weise, wie Jesus als gelebt hat. Er hat ja nicht gelebt wie ein König, wie man das kennt. Und es gab in Israel eine lange Geschichte von Königen. Eigentlich wollte Gott allein König sein über Israel. Aber es kam in der Geschichte Israels dazu, dass sie sich entschieden haben, na, wir wollen wie andere Völker auch, wir wollen einen menschlichen König haben. Und Gott hat gesagt, ja, aber das wird Probleme machen. Und dann gab es gesalbte Könige, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, die Vorbilder waren. Und es gab Könige, die überhaupt keine Vorbilder waren und die großen Schaden in Israel angerichtet haben. Und es gab ein Königsgesetz, das war schon geschrieben, das hat Gott schon gesetzt, bevor es den ersten König gab. Für die Zeit, wenn mal ein König kommt, das hat er noch durch Moses getan. Und da waren Dinge für den König aufgeschrieben, wie der König zu handeln hat und wie er sein sollte. Da heißt es zum Beispiel, dass er sich keinen großen Reichtum anhäufen soll. Dass er nicht viele Frauen haben soll. Dass er kein stehendes Heer, also keine große Armee, sich schaffen soll. Da steht drinne, dass er immer eine Abschrift der Bibel, also das Wort Gottes, dabei haben sollte, damals das Alte Testament. Dass er jeden Tag darin lesen sollte, mit dem Ziel, dass er sich nicht über seine Brüder erhebt. Also da haben wir eine Bescheidenheit drin, ne? Da haben wir eine Demut, eine Ausrichtung nicht auf die eigene Armee und die eigene Kraft, sondern eine Ausrichtung auf die Kraft Gottes. Und da haben wir eine auf Augenhöhe mit den Brüdern, ja, also sich nicht über seine Brüder zu erheben. Und diese Punkte und die Treue zu dem Wort Gottes, ja, er sollte jeden Tag darin lesen, auch dass er nicht nach links und rechts von dem Wort Gottes abweicht. Diesen Lebensstil, der dort im Königsgesetz, im Deuteronomium-Buch festgesetzt ist, kein König konnte den in der Tiefe erfüllen, auch nicht die ganz vorbildlichen. Aber Jesus, am Leben von Jesus konnte man wie bei keinem anderen erkennen, wie das zur Umsetzung kam und wie er das Herz Gottes in diesem Königsgesetz auch offenbarte, wie er mit Menschen umgegangen ist, um sie in der Kraft Gottes freizusetzen. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, sagt Gott. Und der war so stark, diese Salbung des Heiligen Geistes auf Jesus, um zu zeigen, wer der König ist, wer wirklich der König ist. Kranke zu heilen und das Volk in Autorität zu lehren, Gerechtigkeit zu bringen. Und diese Geschichten, wie Jesus das gemacht hat, die wurden sich dort erzählt. Und da ist eine Atmosphäre aufgestiegen. Ja, wow, Jesus, wie würdig ist er? Das hast du erlebt, das habe ich gesehen, das haben andere gesehen, ich habe das gehört. Wie er Gerechtigkeit gebracht hat. Ich stelle mir vor, wie erzählt wurde von der Ehebrecherin, die schon von den Pharisäern gezogen wurde und mit Steinen sollte sie gesteinigt werden. Und Jesus geht dazwischen und sagt, wer gesündigt, wer noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Und alle diese wütenden Leute lassen ihre Steine fallen, einer nach dem anderen. Ich stelle mir vor, wie diese Geschichten dort auch geteilt wurden und sagen, wow, ist er so? So auch zu mir? Ist das, wie er sich zeigt? Ist das, wie er handelt? Ist das, wie er sich offenbart? Was für ein König, der mir eine zweite Chance gibt. Jesus, der die Autorität hatte, Sünden zu vergeben. Ich stelle mir vor, wie auch Geschichten erzählt wurden über den Aussätzigen. Wie diese Kunde von Jesus sich breit machte. Der Aussätzige, der schon seit Wochen Aussatz hatte und abgesondert war vom Rest der Welt, weil niemand durfte ihn anfassen, er durfte nirgendwo in eine Gesellschaft reingehen. Und er war völlig isoliert. Und wie berichtet wird, wie wir das im Evangelium lesen, dass Jesus seine Hand ausstreckt, ihn anrührt und sagt, ich will, dass du gereinigt bist. Wie Jesus innerlich bewegt ist, wie er Tränen weint über einen Aussätzigen, wie er Mitgefühl hat. Ich stelle mir vor, wie diese Art von Geschichten dort erzählt werden. Aber auch die großen Zeichen und Wunder, Heilungen und Totenauferweckung. Und Lazarus war echt der Gipfel. Lazarus, der seit 3 Tagen im Grab lag. Und wo sie gesagt haben, Jesus, es macht keinen Sinn, er riecht schon. Brauchst nicht mehr kommen. Und Jesus sagt, komm heraus, Lazarus. In einer Autorität, die nur ein Gott haben kann. In einer Kraft, die nur auf Gott hinweisen kann. Und Lazarus kommt heraus und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich möchte kurz was darüber sagen. Weil hier sehen wir im Palmsonntag, Jesus zieht als König ein. Aber Jesus ist auch Gott. Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist Heiliger Geist. Gott ist in einer Funktion, auch Richter, Priester, König. Jesus ist auch in einer Form ein Diener, aber er ist immer Gott. Jesus ist immer Gott. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann spielt er darauf an, auf den Gottesnamen Jahwe, das heißt ich bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann gibt er sich einen Titel, der einzig und allein auf Gott hinweist. Und er hätte seinen Anspruch, Gott zu sein, nicht deutlicher machen können, als viele, viele Male, wenn er sich beschreibt als ich bin, der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das ist, wie die Gottesnamen genannt wurden. Eine Erfahrung, die man mit Gott macht, wurde an das ich bin rangehangen. Ja? Ich bin Gott, dein Arzt. So ist Israel mit Gott in Kontakt getreten. Alle Erfahrungen, die sie gemacht haben, haben sie in einen Namen umgewandelt. Jahwe, ich bin. Und alles, was sie erlebt haben, ich bin Gott, dein Arzt. Ich bin Gott, der Versorger. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin, ich bin. Und Jesus sagt so viele Male, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Und er beweist das in großer Kraft und Autorität, dass der Name, der Titel, den er sich gibt als Gott, dass der auch wahr ist, indem er Auferstehung und Leben, Tote auferweckt hat, indem er Menschen aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist Gott. Und Jesus ist auch König. und als König zieht er ein. So, es steht eine Atmosphäre des Glaubens auf in Jerusalem. Und auch wir brauchen diese Atmosphäre des Glaubens in unserem Herzen. Auch wir müssen erkennen, an dem, was Jesus tut, das, was wir in seinem Wort lesen und das, was wir daraufhin im Glauben, in unserem Leben erfahren, das alles soll dazu beitragen, dass eine Atmosphäre des Glaubens in uns aufgebaut wird und auch wir erkennen, Jesus ist würdig. Jesus ist würdig, dass wir ihn ehren, dass wir in den Lobpreis gehen und dass wir unser Leben vor ihm niederlegen, dass wir wie die Palmzweige, dass wir Dinge tun in unserem Leben, die ihn ehren. Er hat es verdient durch das, was er tut und was er an uns tut. Und Zeugnisse, die geteilt werden von einem zum anderen, die sollen dazu beitragen, dass auch wir als Gruppe, als Gemeinde eine Atmosphäre des Glaubens aufbauen. In Jerusalem war das derart stark, dass gewissermaßen die Stadt eine Atmosphäre des Glaubens gebildet hat. Und nächste Woche haben wir Adonia mitten in der Stadt und ein gigantisches Zeugnis über das Leben von Petrus wird geteilt in der Stadthalle. Ihr Lieben, lasst uns beten, dass auch dort diese Atmosphäre des Glaubens aufsteht und dass Menschen die Augen darüber aufgeht, wie würdig Jesus ist. Und es steht und fällt mit unserer Atmosphäre des Glaubens, was Jesus tun kann in Wittenberg. Und es steht und fällt mit unseren Gebeten. Deswegen lasst uns daran denken, was für ein großartiger Tag, was für eine großartige Möglichkeit. Und was für ein Geschenk, dass mitten in der Stadt, in der Stadthalle, so ein Zeugnis aufgeführt wird. Und was für eine Freude, dass wir als Gemeinde dort einen Anteil haben dürfen. Hey, was ist das für eine Freude, dass wir den Leuten Quartier geben dürfen. Dass wir auch mithelfen dürfen, dass wir unseren Beitrag dazu haben, dass eine Atmosphäre des Glaubens wachsen kann. Halleluja. Das ist ein Geschenk, das Gott uns tut. Und was Gott in der Stadt tut, ist ein Geschenk. So, diese Atmosphäre und diese Erkenntnis sollen wir haben. Wir sollen erkennen, Jesus ist würdig. Das ist ein Schlüssel für alles das, was danach kommt. Weil ohne, dass jemand erkennt, dass Jesus auch würdig ist, warum sollte jemand Gott loben, wenn man das nicht weiß? Aber Jesus möchte uns darüber die Augen öffnen. Und möchte uns besonders darüber die Augen öffnen in Zeiten, wo es schwerfällt. Denn das, was wir sehen mit unseren Augen, also ich sage mal unsere geistlichen Augen, das, was wir erkennen, was uns vor den geistlichen Augen steht, das beeinflusst diese Atmosphäre, ob Jesus würdig ist, Atmosphäre des Glaubens. Und wir können uns innerlich in unseren Gedanken mit Dingen beschäftigen, die das völlig in den Hintergrund rücken lassen, was Jesus getan hat. Und die das völlig in den Hintergrund rücken lassen, dass Jesus heute hier ist und dass er jetzt da ist und dass er großartig ist und dass er versprochen hat, uns Gutes zu tun, dass er versprochen hat, unser Leben in seine Hand zu nehmen, dass er versprochen hat und dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Alles lässt es in den Hintergrund rücken, auch das, was er schon Gutes in unserem Leben getan hat. Daran erinnern wir uns manchmal gar nicht mehr. Dinge können unsere Gedanken völlig einnehmen, sodass diese Erkenntnis einfach behindert ist. Und wir richten unseren Blick, unseren inneren Blick auf völlig andere Dinge aus, die uns innerlich prägen, die aber eine komplett andere Atmosphäre in uns prägen. Keine Atmosphäre der Ehrerbietung oder dass Jesus würdig ist oder des Glaubens, sondern eine Atmosphäre der Angst, eine Atmosphäre der Sorge. Eine Atmosphäre auch der Undankbarkeit, eine Atmosphäre der Bitterkeit. Und das ist, was Jesus nicht möchte. Er möchte, dass wir frei sind von all dem Negativen und dass die Atmosphäre von ihm geprägt ist in unseren Herzen, konstant. Und dafür müssen wir auch diese Dinge anschauen. Darum müssen wir ins Wort gehen. Darum müssen wir darüber nachdenken, was Jesus Gutes getan hat. Wie die Leute, die nach Jerusalem gepilgert sind. Wir müssen auch das Wort Gottes, wir müssen darüber nachdenken, uns immer wieder auf Gott ausrichten, in jeder Station unseres Lebens, damit diese Atmosphäre des Herzens, die von Jesus geprägt sein soll, dazu führt, dass wir ihn ehren, dass wir frei werden vor ihm, von all dem negativen Zeug, dass er die Ehre bekommt. weil er würdig ist. Und am Ende wäre es doch schade, wenn wir auf einen vergangenen Lebensabschnitt zurückschauen und sagen, hätte ich mal. Gott hat alles gut gemacht. Hätte ich mal dran geglaubt, als ich mittendrin steckte. Hätte ich doch mal Gott gelobt. Weil da hat er verdient mittendrin, war er da, hat mich geholfen. Manchmal ging es mir schon in Situationen. Hätte ich mal nicht so viel Angst zugelassen, hätte ich mal nicht so viel Sorgen zugelassen, hätte ich mal mehr mein Herz auf Gott ausgerichtet. Aber wir können heute neue Entscheidungen treffen. Ich möchte diese Atmosphäre des Glaubens und der Ehrerbietung vor Jesus in meinem Herzen bewahren, indem ich in sein Wort mich vergrabe, ihn anschaue in seinem Wort, wie er ist. Und das bringt diese Atmosphäre auf. Und dies führt dazu, im nächsten Punkt, dass die Menge, indem sie erkannt haben, Jesus ist würdig, sie gehen hin, gehen ihm entgegen und rufen, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Sie loben und preisen Gott, sagen, Jesus, du bist König. Und sie legen die Palmenzweige vor ihm nieder. Einer nach dem anderen. Jesus reitet auf einen Esel Richtung Jerusalem und jeder Schritt, wo er geht, ist quasi von diesen Palmen niedergelegt. Im Lukas-Evangelium lesen wir auch, die Leute ziehen ihre Mäntel aus und legen sie vor Jesus hin. Das sind so Zeichen der Ehrerbietung. Zeichen, Jesus, wir verehren dich, du bist hoch erhoben, du bist unser König. Und das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir in unserem Leben auch so verfahren wollen, wenn wir auch sagen, wir wollen Jesus ehren. Das ist eine Chance, die wir jeden Tag haben. Ich möchte uns daran erinnern oder ich möchte uns etwas sagen über die Palmen. Die Palmen, die sie niedergelegt haben, die Palmenwedel, die stehen für Sieg, die stehen für Triumph, die stehen für Frieden, die auch aus diesem Sieg und aus diesem Triumph hervorgehen. Und indem sie die Palmenzweige vor Jesus niederlegen, dann sagen sie in der Bildsprache sozusagen, du bist der siegreiche König, du bist der, der uns Frieden bringt, du bist der, der den Shalom in uns herstellt, in unserem Volk. Du bist derjenige, du bist der Auserwählte, der das tut. Du bist der, der den Sieg davongetragen hat. Und sie sagen das, weil sie von all dem gehört haben, auch was Jesus getan hat. So viele Siege über Tod und Krankheit und über Ungerechtigkeit. Du bist siegreich. Und Jesus möchte seinen Sieg und seinen Triumph in unserem Leben so richtig groß werden lassen, dass wir das auch zu ihm zurückbringen in gewissermaßen. Dass wir diesen Triumph von Jesus, dass wir den Sieg von Jesus vor ihm ausbreiten und dass wir da drinnen leben, im Glauben und nicht im Schauen. Und das, was die Leute damals gehört und gesehen haben von Jesus, das ist noch die Vorstufe von dem, was wir heute über Jesus wissen. Denn der größte Sieg, der kam noch, als Jesus am Kreuz gestorben ist, den Teufel besiegt hat, den Teufel entmachtet hat und einen Sieg für jeden Menschen auf der ganzen Welt errungen hat. Weltweit, durch alle Zeiten und Generationen durch, für alle, die es glauben. Da ist geistlich etwas passiert, was wir heute wissen, weil die Offenbarungen aufgeschrieben sind in Gottes Wort, die uns heute füllen können. Und wir müssen uns mit diesem Sieg und dem Triumph von Jesus füllen, damit wir auch ihm das vorlegen, damit unser Leben davon geprägt ist, von diesem Triumph von Jesus. In Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wir müssen uns immer wieder mit dem Triumph füllen. Wir müssen immer wieder an diesen Triumph zurückkommen und es festhalten in unserem Leben, unabhängig von Situationen, durch die wir gehen, unabhängig von Gefühlen, die wir haben, ist der Sieg von Jesus wirksam durch das, was er vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Und wir dürfen unser Lob und unsere Ehre für Jesus nicht davon abhängig machen, was ich heute sehe, sondern abhängig davon machen, was ich an Wahrheit aus seinem Wort erkennen kann. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 steht, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt. Für die anderen ein Lebensduft, der Leben verheißt. Und hier ist die Rede von diesem Triumphzug. Ja, und man stellt sich nochmal diese Situation am Palmsonntag vor. Jesus zieht nach Jerusalem ein, diese Menschenmenge, alle diese Zeichen der Palme, diese Zeichen des Sieges und des Triumphes und des Friedens breiten sich vor ihn aus. Das gewissermaßen ist auch wie ein Triumphzug. Und wir sollen in unserem Leben, wie das hier im Korintherbrief heißt, von Jesus, so werden wir in diesem Triumphzug hindurchgeführt durch das Leben. Die Frage ist, wissen wir das? Sehen wir das im Glauben? Verstehen wir das? Und wenn dieser Sieg, dieser Triumph in unserem Glauben groß wird, das ist etwas, wie es hier heißt, da steigt ein Wohlgeruch auf zu Gott. Da steigt ein Wohlgeruch auf, der ihn gefällt, der ihn ehrt, das gefällt Gott. Ja? Das sind Menschen, die an meinem Triumph, die an meinem Sieg festhalten, die im Glauben an mir festhalten. Und das ist großartig. Und manchmal ist es so, dass Situationen in unserem Leben auf der Kippe stehen. Und wir denken uns, werde ich den Triumph davon haben oder werde ich den Triumph nicht davon haben? Mit anderen Worten, wird die Situation so ausgehen, wie es meinen Vorstellungen und Wünschen entspricht oder nicht? Und wenn es in Gefahr steht, ja, oder eine bedrohliche Situation ist, ja, wo man nicht so richtig weiß, dann steht man in Gefahr, dass diese Atmosphäre des Sieges und dass der Triumph, dass dieser Lob, der aus dem Sieg von Jesus hervorgeht, dass der klein wird irgendwie. Weil man sich auf das Äußerliche so sehr fokussiert, weil man sich auf das Äußerliche so sehr konzentriert, dass es wieder unser Herz einnimmt. Aber der Sieg und das Lob ist unabhängig von all dem, was äußerlich passiert. Jesus' Sieg steht über allen Dingen. Und das ist ein Triumph. Wenn ich in einer schweren Situation, wo ich nicht weiß, wird die nach meinen Vorstellungen ausgehen oder nicht, das ist ein Triumph, wenn ich in so einer Situation Gott loben kann. Wenn ich im Glauben die Wahrheit festhalten kann und Lob in meinem Herzen aufsteigt. Das ist ein Triumph. Das ist ein Triumph. Triumph ist nicht dann, wenn sich alles so gefügt hat, wie ich das wollte und wie ich es mir gewünscht habe. Triumph ist dann, wenn Christus in meinem Herzen durch den Glauben triumphiert. Und das ist ein Wohlgeruch. Das ist ein Wohlgeruch für Gott und das ist ein Geruch für alle die, die uns mitbekommen. Das ist ein Wohlgeruch für unsere Familien. Das ist ein Wohlgeruch für unsere Arbeitskollegen, die manchmal nicht verstehen, was mit den Christen los ist. Warum die in einer Haltung dieses Sieges, dieses Triumphes von Jesus leben können, obwohl manche Situationen doch bedrohlich sind. Warum sie vielleicht nicht von so heftig von Angst geknechtet sind oder von Sorgen oder warum sie nicht dieses und jenem nachjagen. Wenn wir in einem Triumph leben können, frei von all dem, was uns in der Welt bedrängt, dann ist das auch ein Zeugnis, dann ist es ein Geruch, der in unser Umfeld geht und der soll dazu dienen, dass die Leute in unserem Umfeld Jesus erkennen, wie wunderbar er ist. Dafür soll das dienen. Und das soll unser Leben sein. Und das ist ein viel stärkeres Fundament für unser Leben, als wenn wir uns abhängig machen von dieser und jener Situation, wie wird es hier ausgehen. Der Sieg, das Wort, das, was wir im Wort Gottes lesen, das ist ein Fundament, macht uns unabhängig von irgendetwas, was passieren könnte. Und am Ende weiß man, man wird immer in der Hand Gottes sein. Dieser Sieg ist gewiss für alle Zeit, in alle Ewigkeit, sogar nach dem Tod. Niemand von uns wird tiefer fallen als in die Hand Gottes. Niemand von uns. Und das gibt unserem Leben ein Lächeln auf die Lippen. Das kann uns zum Lob bringen in jeder Phase unseres Lebens. Und der Wohlgeruch steigt auf. Und ich möchte noch einen letzten Punkt bringen. Das Feld behalten. Wenn wir das in unserem Leben haben, dass wir erkannt haben, Jesus ist würdig, und dass wir ihm über seinen Sieg glauben und ihm loben, ja, und ihm diese Palmzweige entgegenbringen, im Bild gesprochen, dann gilt es, das Feld zu behalten. Weil der Teufel will das nicht, dass wir im Triumph von Jesus leben und dass wir ihn dafür auch noch loben. Der Teufel will nicht, dass wir Jesus anbeten. Der Teufel will selber angebetet werden. Und er möchte unser Leben mit Lügen voll dröhnen, damit wieder dieser Triumph klein wird. Beim Palmsonntag in Jerusalem hat es nicht lange gedauert, bis die Atmosphäre in der Stadt sich geändert hat. Beim Einzug in Jerusalem, da riefen sie alle noch Hosianna. Und man kann erwarten, 5 Tage später ungefähr ist Jesus gekreuzigt worden. Und eine Menschenmenge rief, kreuzigt ihn. Und der Teufel, er hat ein großes Interesse daran, Lob und Anbetung klein zu halten und seine eigene Anbetung aufzurichten. Aber Jesus triumphiert in unserem Leben. Dort, wo wir uns ihm hingeben, da kommt eine Kraft in unser Leben, wirklich festzustehen und das Feld zu behalten, weil wir im Sieg von Jesus wandeln, weil Jesus dieser Versuchung widerstanden hat. Jesus selbst war vom Teufel versucht worden, als er in der Wüste war. Und der Teufel hat es auf verschiedene Arten und Weisen versucht. Und eine Art und Weise zum Schluss, da sagt der Teufel zu Jesus, ich gebe dir alles, was du willst, alle Reichtümer dieser Welt, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus zitiert die Schrift, übrigens auch 5. Buch Mose, Deuteronomium, wo das Königsgesetz steht. Jesus zitiert und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Und triumphiert. Und Jesus teilt seinen Sieg mit uns und möchte uns die Kraft geben, in jeder Situation unseres Lebens zu stehen, das Feld zu behalten. Sieh mal, in Jerusalem hat es 5 Tage gedauert. Das ist eine Arbeitswoche, wenn du so möchtest. Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann war die Atmosphäre futsch. Und manchmal ist es in unserem Leben doch ähnlich. Wir sind Sonntag hier, erleben die Gegenwart Gottes, wir loben Gott. Und dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und irgendwie die Atmosphäre so. Und dann war es das. Erstmal. Und dann hoffst du, hoffentlich kommt bald der nächste Gottesdienst. Aber Jesus lädt uns ein in einen Lebensstil der Anbetung, einen Lebensstil des Lobpreis, wo jeder konstant darauf achtet, auf die innere Haltung, auf die innere Atmosphäre, dass wir dem Teufel nicht auf den Leim gehen, sondern dass wir lernen, Gott konstant zu loben, unseren Blick zu halten auf seinen Sieg, unseren Blick zu halten auf seinen Triumph. Und da sind wir in richtig guter Gesellschaft. Johannes hat mal im Buch der Offenbarung eine Vision, die möchte ich uns vorlesen. Offenbarung 7, 9 bis 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm. und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die rings um den Thron herumstanden und die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Da ist eine ewige Vision von Gläubigen aus allen Generationen, die vor dem Thron Gottes stehen, mit diesen Palmzweigen in der Hand, den Sieg und die Rettung Gottes hochhaltend und sagen, von ihm ist Rettung, bei ihm ist Rettung, und die ihm so die Ehre geben, vor ihm sind und ihm die Ehre geben. Und wir stimmen da jetzt schon mit ein. In unserem Leben können wir jeden Tag diese Palmenzweige im Bild gesprochen hochhalten. Wenn wir auf Arbeit gehen, wenn wir zu Hause sind, jeden Tag. In seiner Kraft. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser Sieger bist und dass du Gott und ein wunderbarer, gigantischer König bist. Und wir beten, dass du unserem Herzen das klar machst, immer und immer wieder. Herr, wir beten auch für die Situationen, wo es schwer ist, die unser Herz prägen auf eine negative Art und Weise, durch vielleicht Ängste, Lasten und Sorgen, Schmerzen, was auch immer, psychische Lasten. Aber Herr, wir beten, dass, weil wir wissen, dass du den Sieg davonträgst, dass wir in deiner Hand sind, dass unser Herz diesen Sieg alle Zeit sieht und dass wir dich von Herzen loben und auch mit unserem Mund loben, Herr, und dass wir viele Möglichkeiten in unserem Alltag finden, wo wir dir das ausdrücken können, dass du würdig bist und dass wir dir dankbar sind für das, was du tust. Herr, wir beten, wie in dieser Wallfahrt nach Jerusalem, dass durch alle Stationen unseres Lebens dieses Lob, dass dir das gebührt, dass das von uns zu dir aufsteigt, dass da keine Phase unseres Lebens ist, wo wir so niedergeschlagen sind über langen Zeitraum, dass unser Herz kalt wird, was das Loben angeht. Und Herr, als König regierst du über uns und du regierst in unserem Herzen. Denn du bist als König eingezogen in unser Herz. Und darum geben wir dir unser Herz hin. Mit all dem, was da drin ist, mit allen Gefühlen, mit allen auch, wo es kalt ist vielleicht. Und wir beten, dass du ein Wunder tust an unserem Herzen und dass du eine Freiheit bringst und deinen Triumph aufrichtest. Der Triumph, dass wir loben können. Und dass wir diesem Bedürfnis, dich anzubeten, dir entgegenzukommen, dass wir dir nachkommen können in deiner Freiheit. Dass wir frei sind zu loben. Frei sind, die Hände zu heben, nicht belastet mit Gedanken, die uns ablenken, sondern dass wir frei sind vor dir. Und Herr, wir beten, dass du uns hilfst, das Feld zu behalten. Wenn wir heute hier rausgehen und in die nächste Woche gehen, Herr, wir beten, dass der Palmsonntag nicht ein einmaliges Erlebnis ist, sondern dass es zu einem Lebensstil in uns wird, wo wir uns füllen mit deinem Wort, wo wir eine Entscheidung treffen, dich zu ehren. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du an unserer Seite bist als Beistand und dass über dich geschrieben steht, Heiliger Geist, dass du Jesus verherrlichst. Und du wirst das nehmen, was wir dir bringen. und Jesus in unserem Leben verherrlichen und groß machen. In unserem Leben und durch unser Leben. Und lasst uns doch kurz einen Moment nehmen, wo wir eine Entscheidung treffen. Auch in meinem Leben, das soll dieses Lob für Jesus konstant aufsteigen. Für den König, für meinen Gott, der mich gerettet und befreit hat. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, das ist etwas, wo der Heilige Geist drauf einsteigt und mit seiner Kraft kommt und etwas hervorbringt, weil er liebt das. Er ist der Heilige Geist, der Jesus verherrlicht. Und wo wir eine Entscheidung treffen, wir wollen Jesus verherrlichen, da ist der Heilige Geist sofort zur Stelle. Er will das, er liebt das, er ist dabei und füllt unser Leben auf eine Art und Weise, dass das Lob Gottes richtig groß wird. So lasst uns einen kurzen Moment nehmen, wo wir Jesus das sagen, ich will dich ehren, Jesus, in meinem Leben, durch Höhen und Tiefen hindurch. Ich will dich ehren. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir sind für dich wie Gefäße, die wir uns zur Verfügung stellen, mit diesen Entscheidungen, die wir treffen, und dass du uns füllst in deiner Kraft, nicht durch Herr und Macht, sondern durch den Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Und ich glaube, dass der eine oder andere hier ist, der fühlt sich wie im freien Fall. Wie als würdest du Kontrolle verlieren über eine Situation in deinem Leben. Und du fällst und du hast dieses Gefühl, Kontrolle verloren. Ich weiß nicht so richtig, wie wird das werden? Wie wird der Ausgang dieser Situation sein? Und ich glaube, dass Jesus dir eine Kraft geben möchte in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen, über diese Dinge Jesus anzubeten und ihn zu loben, ihn groß zu machen. Und indem du das tust, richtet er deinen inneren Menschen auf. Und dort, wie du äußerlich in der Situation, äußerlich gesehen fällst, wirst du innerlich aufgerichtet auf neue Höhen, die unabhängig sind von dem, was außen geschieht. Weil wir sehen den Triumph von Jesus und dass er in Kontrolle ist. Und Herr, das beten wir, dass du unseren inneren Menschen auf neue Höhen aufhebst in deiner Kraft. Auf neue Höhen hebst. Dass wir diesen Triumphzug mit dir gehen, Schritt für Schritt, und dich loben, Herr. Amen.